Sustainability to go. Wie überzeugen Sie Ihren CEO von Ihrer Nachhaltigkeitsstrategie? Nachhaltigkeit ist in aller Munde, das macht es aber nicht immer leichter. Wenn auf allem und jedem das Etikett Nachhaltigkeit klebt, fehlt es an Zielrichtung, Struktur und Qualität. Für Unternehmer wird es immer unübersichtlicher, hier die richtigen Schritte zu gehen. Nachhaltigkeit ist und bleibt ein komplexes Thema. Das schreckt viele ab, sei es, weil der thematische Zugang zu kompliziert erscheint oder sei es, weil das Tagesgeschäft keine Zeit für solche Extras zulässt. Genau diese Barrieren gilt es zu durchbrechen. Das ist die Aufgabe von Nachhaltigkeitsbeauftragten oder externen Beratern. Wie diese Überzeugungsarbeit im Alltag aussehen kann und abläuft, darüber sprechen wir heute mit Kersten Karl-Barth, Director Sustainability Solutions Deutschland bei ENGIE Impact. Er erklärt uns, welche Schritte man gehen muss, um die Geschäftsführung langfristig von der notwendigen Nachhaltigkeitstransformation zu überzeugen. Kersten Karl-Barth war zuvor 16 Jahre bei Siemens, dort auch Director Corporate Sustainability und hat viele Geschäftsführer und Geschäftsbereiche kommen und gehen sehen. Eine Konstante ist ihm dabei aufgefallen. Programme mit der höchsten Rendite weisen eine Gemeinsamkeit auf. Sie werden alle von der Geschäftsführung unterstützt. Ohne diese Unterstützung ist ein Scheitern meist vorprogrammiert. Auch wenn Nachhaltigkeit oft noch nicht das Thema der Führungsetage ist, so ist deren Unterstützung aber ein entscheidender Faktor für eine erfolgreiche Nachhaltigkeitsstrategie. Dabei hilft es ungemein, dass es heute immer mehr konkrete Daten gibt, die den positiven finanziellen Ertrag einer langfristigen Nachhaltigkeitsstrategie belegen können. Daher liegt darin für die Geschäftsführung inzwischen nicht länger nur eine Chance, sondern es ist eine wettbewerbsbedingte Notwendigkeit. Die Frage ist jetzt nur, wie überzeugen Sie Ihren CEO von Ihrer Nachhaltigkeitsstrategie?
Hallo und herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Ausgabe unserer Serie Sustainability to Go. Unser heutiger Gast ist Kersten Karl-Barth. Er hat viele Jahre Erfahrung in Gesprächen und Umgang mit Geschäftsführern und CEOs. Manche nennen ihn fast einen CEO-Flüsterer. Dennoch hat wahrscheinlich auch bei ihm nicht immer alles geklappt. Deshalb, Herr Barth, hatten Sie mal eine Situation, wo Sie sich so richtig verhauen haben?
Ach ja, das wissen Sie, das passiert ja immer mal, dass man da die falschen Themen anspricht, dass man da so ein bisschen Dinge anspricht, die vielleicht auf einen nicht so erfreulichen Boden fallen. Das passiert. Aber typischerweise sind die Themen, die wir vertreten, das Thema Nachhaltigkeit, Transformation der Nachhaltigkeit, was das für CEOs, für Unternehmen bedeutet, sind wir da eigentlich auf der ganz sicheren Seite. Das war ein bisschen anders noch vor 10 Jahren, galt man ja als Nachhaltigkeitsvertreter, so ein bisschen als bunter Hund der Wirtschaft, wurde nicht so wirklich ernst genommen. Aber da muss ich sagen, das hat sich ja im Verlauf der vor allen Dingen der letzten 3-4 Jahre doch drastisch geändert, sodass das Thema Nachhaltigkeit wirklich jetzt Mainstream geworden ist.
Da stellt sich auch immer wieder die Frage, denke ich, in den Gesprächen, die dann kommt, was habe ich davon, wie generiere ich zusätzlichen Mehrwert? Also was unterscheidet eigentlich so einen nachhaltigen Added Value oder eine nachhaltige Added Value Debatte von einer rein betriebswirtschaftlichen?
Also man kann das Thema Nachhaltigkeit von der Betriebswirtschaft nicht entkoppeln. Also uns ist klar, dass die Maßnahmen, egal welcher Art, sich auch irgendwo betriebswirtschaftlich rechnen müssen. Maßnahmen nur der Schönheit oder der Ästhetik wegen umzusetzen, das macht keiner, das macht niemand, beziehungsweise ist es sehr selten. Es ist aber so, dass die Maßnahmen im Bereich der Nachhaltigkeit, gerade im Bereich der Dekarbonisierung, also der Energieeffizienzsteigerung, der Vermeidung oder Reduzierung, drastische Reduzierung von Emissionen, grundsätzlich auch einen betriebswirtschaftlich attraktiven Fall darstellen. Wir hatten bereits mehrere Projekte, wo der Kunde schlussendlich überrascht war über die Möglichkeiten, die sich da geboten haben. Betriebswirtschaftlich rechnen sich die Investitionen typischerweise innerhalb von 7 Jahren. Das ist natürlich länger als das übliche, die üblichen Maßgaben für die finanziellen Faktoren. Aber es führt auch dazu, dass es zum Beispiel zu einer Qualitätsverbesserung kommt, in der Energieversorgung, dass die Qualität, die Zuverlässigkeit auch der Energieversorgung steigt an dieser Stelle. Und dass natürlich es auch weitere Rahmenbedingungen gibt, wenn jetzt zum Beispiel das Raumklima in Gebäuden oder in Fabrikhallen, wenn das also sich einfach verbessert. Das hat deutlich weitere Nebeneffekte, die sehr, sehr interessant sind.
Dieser Reise, das gehört ja auch dazu, wird man an einem anderen Punkt ankommen, als man losgegangen ist. Also sprich, idealerweise in einer dekarbonisierten Geschäftsumfeld. Viele Geschäftstätigkeiten sind aber jetzt eigentlich tatsächlich mit CO2 jetzt noch verbunden. Also die Unternehmen müssen sich ein Stück weit neu erfinden. Ist das so ein Punkt, dieser Angst, Sprung ins kalte Wasser?
Es gibt Unternehmen, mit denen wir reden, die dann sagen, naja, also eigentlich haben wir ja eine Strategie. Ja, und dann ist es eigentlich immer ganz angenehm und auch schön und auch erleuchtend, diese Strategie sich mal erklären zu lassen. Das haben wir mehrfach gemacht, also ganz normal, in lockerer Runde. Und dann wurde festgestellt, auch relativ schnell seitens unseres Kunden, dass man vielleicht doch noch nicht so ganz so gut aufgestellt ist und dass man doch noch mal einige Aspekte durchdenken sollte. Ja, das ist das eine. Das andere, und was eigentlich der typische Fall ist, dass eine gewisse Aufbruchstimmung sogar herrscht, dass man sagt, naja, wir wollen ja nachhaltig werden. Mittlerweile ist ja die Nachhaltigkeit an sich keinesfalls mehr negativ belastet. So nach dem Motto, es kostet nur Geld, das sind weitere Hürden und wozu brauchen wir das? Und wir sind doch eigentlich nachhaltig. Das ist keinesfalls mehr der Fall. Es ist sehr positiv belegt, aber es fehlt nach wie vor die Orientierung, was man eigentlich will. Was will man denn konkret machen? Das ist auch so ein bisschen dem Fakt geschuldet, dass Nachhaltigkeit ein sehr breiter Begriff ist. Es ist allumfassend. Überlegen Sie sich mal diese drei Bestandteile. Environmental, Social, Governance. Das ist ja so ziemlich alles, was man da haben kann. Wichtig ist natürlich, dass man sich relativ schnell fokussiert. Und zwar auf die ersten Schritte. Ja, Sie fangen ja auch nicht gerade gleich an, den 100-Meter-Sprint zu laufen oder den Marathon zu laufen. Sie müssen erstmal trainieren. Sie müssen erstmal überlegen, welche Strategie, welche Taktik, wie gehe ich denn vor, um hier auf dem Weg zu bleiben? Also Fokus zu behalten, zu wissen, wohin ich laufe. Aber welche Taktik man da dafür anwendet, das ist etwas, was erläutert werden muss. Aber nochmal. Das sind Workshops, die man macht, das sind Interviews, die durchgeführt werden mit verschiedenen Mitgliedern hier, verschiedenen Stakeholdern, Mitarbeitern, teilweise auch mit Kunden, unserer Kunden. Ja, und dann kommt man sehr, sehr schnell innerhalb von wenigen Wochen bereits zu konkreten Ergebnissen, die man dann auch strukturiert und systematisch weiterentwickeln kann.
Das Problem sind ja gar nicht oftmals neue Investitionen in neue Verfahren oder Energieeffizienz, die wir vorhin besprochen haben, weil da kann man, glaube ich, den Benefit relativ gut und schnell und zügig ableiten, dass man sagt, neue Anlage, hast du das und das davon. Häufig ist es ja eher die Frage, was passiert mit den alten Anlagen? Also dieses sogenannte Thema Stranded Assets. Wie weit findet das eigentlich auch in den Gesprächen, die Sie führen, Eingang? Wie wird das da thematisiert?
Das ist jetzt ein relativ breites Feld. Es geht ja um die Umsetzung von Maßnahmen zur Dekarbonisierung. Ja, typischerweise werden solche Maßnahmen erst dann oder können erst dann erarbeitet werden, wenn es konkrete Dekarbonisierungsziele gibt. Wenn man also genau weiß, ich will bis 2030, 2040 neutral sein, net zero sein, was auch immer sein, dann werden rückgerechnet Maßnahmen erarbeitet, um diese Ziele zu erreichen. Schön ist es natürlich, wenn beides so ein bisschen parallel läuft, wenn man sich anguckt, wie man denn steht, wie der Zustand der Assets überhaupt ist, ja, und dass man dann entsprechend die Ziele auch anpasst. Das ist durchaus legitim, auch sehr vernünftig, aber da bedarf es halt einer entsprechenden Evaluierung des konkreten Betriebs einer Fabrikationsstätte, der Produktionsplanung. Was hat man denn vor mit diesem Betrieb? Soll es erweitert werden? Sollen es andere Produkte sein? Ja. Das muss dann dementsprechend parallel gemacht werden. Das ist so ein bisschen teilweise zumindest wie die Operation am offenen Herzen. Ja, also Sie wollen den Prozess, den Betrieb natürlich weiter aufrechterhalten. Sie wollen entsprechende Maßnahmen umsetzen. Diese Maßnahmen sollten sich auch möglichst gut rechnen. Das heißt, der betriebswirtschaftliche Business Case, der Case, der dahinter steckt, der sollte dann auch passen. Ja, und hier ist es jetzt mittlerweile so, dass wir da tatsächlich viel weiter sind als noch vor wenigen Jahren. Das sind dann hier das zweite große Schlagwort der letzten Jahre, Digitalisierung. Ja, also ich kann nur sagen, Dekarbonisierung und Digitalisierung gehen Hand in Hand. Ja, wir müssen oder wir können jetzt mittlerweile die großen Vorteile nutzen, die uns eine gewisse Digitalisierung bietet, dass wir nämlich in der Lage sind, auch bestehende Anlagen, auch komplexe Produktionsbetriebe digital nachzubilden in einem wirklich hervorragenden mathematischen System. Vor ein paar Jahren war das unmöglich, da gab es noch nicht die notwendigen Rechenkapazitäten, um so etwas vernünftig zu machen, dass man damit auch wirklich arbeiten kann. Da sind wir mittlerweile soweit. Wir können also das komplett simulieren, eine Anlage, und dann dementsprechend auch abhängig von dem Alter der bestehenden Betriebsmittel Maßnahmen mal testen, Maßnahmen mal umsetzen, um zu schauen, wie sich die dann über 5 oder 10 Jahre tatsächlich rechnen. Hier geht es also darum, dass man sowohl die CapEx, also die Kapitalkosten, die Investitionskosten berücksichtigt, als auch die operativen Kosten, also Energieverbräuche und so etwas, dann auch damit mit reinspielt. Dann gut, wir leben ja in einer sehr volatilen Zeit. Ne? Also Gas ist ja sowieso muss man nicht erwähnen, ein trauriges Beispiel dafür, dass wir eine gewisse Abhängigkeit haben, dass es wünschenswert ist, möglichst wenig zu verbrauchen, denn das ist ja immer noch die beste Energie. Die beste Energie ist auch nicht die grüne Energie, nur die regenerative Energie, sondern die Energie, die man halt nicht verbraucht. Ja, und da hat man nämlich keine Kosten. Ja, und hier ist es da also so, dass wir auch hier verschiedene Szenarien rechnen müssen, auch verschiedene Sensitivitäten rechnen müssen. Was passiert, wenn sich CO2-Preise verändern? Was passiert, wenn sich Gaspreise verändern? Was passiert, wenn das Gas mittelfristig ersetzt werden müsste, könnte, sollte? Ja, und das sind Dinge, die in so einem Modell Anwendung finden. Und was rauskommt schlussendlich, ist also nicht das, was der Ingenieur am liebsten hat, nämlich eine wunderschöne Lösung, die kommt auch noch mit raus, sondern ein Investitionsplan. Ja, ein wirklich fundierter, risikobewerteter Investitionsplan, dass man genau sehen kann, welche Einflüsse denn bestimmte Maßnahmen auf das Großkonstrukt Betrieb haben. Ja, und das ist eigentlich etwas, was uns da sicherlich auch sehr viel weiterbringen wird.
Zu dieser Digitalisierung, da würde ich gerne nochmal nachhaken. Kann ich mir das so vorstellen, dass das wie so eine Art, schon spielerischer Ansatz ist, dass man so verschiedene Transformationspfade oder Wege einfach mal ausprobiert, simuliert und sagt, okay, wenn du den Weg gehst, kommt das und das dabei rum, da kann man vielleicht an den und den Stellschrauben drehen, sodass man halt einfach so, so ein bisschen spieltheoretisch sich dem nähert. Ist das der Gedanke oder wie kann ich mir das vorstellen?
Also mir gefällt, dass Sie das als spielerisch bezeichnet haben. Das ist natürlich in gewisser Weise richtig. Ich meine, was wir hier tun, ist, dass wir, sag ich mal, wirklich monatelange Ingenieursarbeit innerhalb von wenigen Stunden simulieren können. Ja, das heißt, wir nutzen die Möglichkeiten der Digitalisierung. Ich habe auch mal gehört, Digitalisierung, komme, was es wolle, das ist natürlich nicht unbedingt das Richtige. Ja, also man kann sich auch irgendwie digitalisieren, und hinterher sagt man sich, was habe ich denn davon? Das ist da erstaunlich wenig. Ja, es gibt ja auch keine digitale Strategie. Es gibt eine Strategie, die natürlich in gewisser Weise digital ist. Hier ist das genauso. Ja, also die Strategie ist, wir wollen weniger Energie verbrauchen. Wir wollen weniger Emissionen emittieren und wir wollen aber sonst alle anderen Benefits haben. Wir wollen zukunftssichere Investitionen haben. Stranded Assets hatten Sie erwähnt. Das brauchen wir nicht. Das ist herausgeschmissenes Geld. Das sind Abschreibungen, die keiner möchte. Wir wollen zukunftssicher sein. Wir wollen versorgungssicher sein. Wir wollen eine zuverlässige Versorgung unserer Betriebe haben. All das ist aber schon ziemlich komplex. Wie gesagt, es sind bestehende Betriebe. In bestehenden Betrieben wird etwas geändert, was ich beeinflussen kann. Ja, und da ist es natürlich erforderlich, um alle möglichen Eventualitäten auch abzudecken. Was passiert, wenn es neue Technologien gibt? Was passiert, wenn sich die Energiepreise oder der Energiemix, was ja auch passieren wird, sich in gewisser Weise ändert? Welchen Einfluss hat das denn jetzt auf eine Dekarbonisierung? Es hat beispielsweise wenig Zweck, wenn man jetzt hier Dekarbonisierungsmaßnahmen ergreift, ja, sich aber der Energiemix der naheliegenden Utility, des Energieversorgers sowieso ändert, die sowieso fast nahezu auf regenerative Energien umstellen, dann hat man ganz andere Möglichkeiten. Das sind alles Dinge, die berücksichtigt werden müssen. Und ja, das ist spieltheoretisch, wenn man so will. Ja, ihr Spieltheoretik bedeutet ja, man spielt bestimmte Dinge auch mal durch, man testet mal was an. Ohne diese digitalen Möglichkeiten, die wir haben, ohne diese geballte Rechenkapazität, die uns zur Verfügung steht, ist das ein sehr mühseliger, sehr langwieriger Prozess und auch sehr teurer Prozess. Mit Hilfe der digitalen Technik oder der Digitalisierung wird das jetzt noch nicht zu einem Kinderspiel, aber es wird deutlich vereinfacht. Und das ist eigentlich etwas, wovon jeder der Energietechniker seit Jahren träumt, so etwas zu haben.
Ist das der Ansatz, den Sie empfehlen werden, Martin? Dass man halt wirklich auch guckt, dass das in entsprechende neue Geschäftsmodelle und Geschäftspläne Nachhaltigkeit einzahlt?
Ja, also es ist also meine Behauptung oder meine These ist, dass durch eine nachhaltige Transformation ein Unternehmen attraktiver wird, ganz automatisch. Es wird attraktiver für Investoren durch die Erfüllung bestimmter Kriterien, sei es jetzt E, S oder G. Es wird attraktiver durch vernünftige Business Cases, das heißt Investitionen, die sich lohnen. Die werden ja auch teilweise subventioniert, die werden gefördert. Ja. Es wird attraktiver für Mitarbeiter. Ja, ein nachhaltiges Unternehmen mit einer vernünftigen Strategie, mit einer klaren Linie, mit einer offenen Kommunikation ist einfach attraktiver. Behaupte sogar, und das ist, denke ich mal, das muss man nicht behaupten, das kann man schon sehen, dass das Thema Nachhaltigkeit einfach zum Mainstream werden wird. Ja, das heißt, Unternehmen, die nicht nachhaltig sind, die bekommen eher einen Malus und weniger einen Bonus. Also es wird sich nach und nach in dieses Gefüge dann auch ergeben. Und was weiterhin interessant ist, ich sag mal, neue Märkte, ja, grüne Produkte, ja, andere Lösungen, unter Berücksichtigung von nachhaltigen Aspekten, ja, das CO2-freie Produkt, ja, eine Maschine, die deutlich weniger CO2 produziert als andere, ja, das ist, früher nannte man das Hightech, ja, heute ist das auch etwas, wo man sagt, ja, das ist nach wie vor Hightech. Es macht auch einem Ingenieur wirklich diebischen Spaß, solche Dinge dann in diese Hinsicht zu optimieren. Also es ist eigentlich, muss man ganz sagen, ist das in unserem Blut, ne, Dinge einfach besser zu machen. Und das tun wir mit der Nachhaltigkeit. Wir machen Dinge besser. Sie sind danach deutlich besser als vorher. Und das ist eigentlich eine sehr schöne, ich will jetzt nicht sagen, urdeutsche Leidenschaft, aber das ist eine Leidenschaft, die, glaube ich, jeder Unternehmer auch in sich trägt. Und man sagt, ich will einfach besser werden.
Das war Kirsten Karl Barth. Danke Ihnen für das Gespräch. Man merkt, Sie sind ein Ingenieur mit Leidenschaft und haben die zweite Leidenschaft Nachhaltigkeit damit verbunden. Und da kommt was richtig Spannendes dabei rum. Und ich gebe Ihnen recht, dass ganz viel Arbeit noch auf Sie wartet. Aber so wie ich Sie verstehe, freuen Sie sich drauf.
Da freue ich mich auf jeden Fall drauf und mit mir noch viele, viele andere, die im gleichen Bereich arbeiten. Herzlichen Dank für das Gespräch. Die Fragen waren wirklich, wirklich prima. Aber abschließend kann ich nur sagen, wir haben da eine tolle Zukunft vor uns und es wird uns allen viel Freude bereiten.